SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. China fürchtet eine zweite große Corona-Welle, nachdem es in Peking zu einem neuen Ausbruch gekommen ist. Das Virus kommt aus Europa, sagt dieser Epidemiologe. Hintergründe und eine Einordnung durch unsere Wissenschaftsredaktion gleich. Matthias Renner und Priska Seiler-Graf kandidieren nicht mehr für das Parteipräsidium der SP. Damit bleibt das Doppel Meier-Wermuth. Krise statt Aufbruch in der evangelisch-reformierten Kirche der Schweiz. Die Synode beschäftigt sich heute vor allem mit den unschönen Umständen rund um den Rücktritt von Präsident Locher. Und am Tag der Grenzöffnung sprechen wir mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter über wiedererlangte Freiheiten und die Mühen des Staates, die verbleibenden Einschränkungen durchzusetzen. Sie ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Ja, fast schien es, als hätte China die Corona-Krise überstanden. In den letzten Wochen wurden kaum mehr neue Fälle gemeldet. Nun aber ist es in Peking zu einem neuen Ausbruch gekommen. Wie schon zu Beginn der Pandemie führt die Spur zu einem Großmarkt. Jetzt steigt die Angst vor einer zweiten Welle. China-Korrespondent Martin Aldrovandi berichtet.
Der Vizechef des betroffenen Stadtviertels, der lokale Parteisekretär und der Marktbetreiber würden zur Verantwortung gezogen, ließ die Kommission für Disziplin und Inspektion heute früh verlauten. Die drei verlieren ihre Stelle. Die Botschaft ist klar. Dieses Mal reagieren die Behörden zügig. Bereits seit Ende letzter Woche ist der Grossmarkt Xinfadi geschlossen. Mehrere Wohnviertel wurden abgeriegelt und tausende Anwohner, Mitarbeiter des Marktes und Händler müssen sich Tests unterziehen. Nach fast zwei Monaten ohne Covid-19-Ansteckungen verzeichnete Peking in den letzten vier Tagen nun 79 neue Fälle. Mehrere Städte und Provinzen raten ihren Bewohnern nun von unnötigen Reisen in die Hauptstadt ab. Die Schließung des Großmarktes bleibt nicht ohne Folgen. Dort wird nämlich ein Großteil des Gemüses und der Früchte in Peking gehandelt. Um Lieferengpässe zu vermeiden, werden Lebensmittel aus benachbarten Provinzen in die Hauptstadt transportiert. In den chinesischen Medien wird bereits über den Ursprung des aktuellen Ausbruchs spekuliert. Importierter Lachs. Etwas vorsichtiger äußerte sich ein Epidemiologe in Peking gegenüber dem chinesischen Staatsfernsehen. Eine erste Untersuchung habe gezeigt, dass das Virus aus Europa stammen könnte, aber man nun noch untersuchen müsse, wie die Übertragung genau passiert sei. Ob Fleisch oder Fisch auf dem Markt richtig gehandhabt wurde oder ob Besucher das Virus auf den Markt gebracht hätten. Dass der Ausbruch aufs Ausland zurückzuführen ist, passt denn auch ganz gut in das Narrativ, das in den chinesischen Medien seit mehreren Wochen vorherrscht. Das zeigte sich etwa in den offiziell publizierten Fällen, die vor allem auf Einreisende aus dem Ausland zurückgeführt wurden. Wer auch immer für den Ausbruch in Peking verantwortlich ist, die Angst vor einer zweiten Welle ist groß. So warnte ein Sprecher der Pekinger Stadtregierung vor einem hohen Risiko, dass sich die Epidemie weiter verbreiten werde. So wird vermutet, dass bereits einige Fälle in anderen Provinzen auf den Großmarkt in Peking zurückgehen. Klar ist, die chinesischen Behörden werden nun alles daran setzen, den Ausbruch so bald wie möglich einzudämmen. Nach der zögerlichen Öffnung von Wirtschaft und Gesellschaft wäre eine zweite große Welle das Letzte, was China jetzt gebrauchen könnte.
Chinas Behörden sagen, man habe das Virus zurückverfolgt bis zu einem Schneidbrett, auf welchem importierter Lachs verarbeitet wird. Damit ist angedeutet, das Virus könnte über diesen Fisch eingeschleppt worden sein. Wie plausibel ist das, Katrin Kaprez von der SRF Wissenschaftsredaktion? Wäre es theoretisch möglich, dass Corona über tiefgefrorenen Lachs übertragen wird?
Das erscheint nach heutigem Stand des Wissens sehr unwahrscheinlich, weil Viren, die brauchen für ihre Vermehrung einen lebenden Wirt, In den toten Lachsen drin hätten es Viren also kaum lebend nach China geschafft. Und auf der Oberfläche drauf, dieser gekühlten oder gar tiefgefrorenen Fische, hätten, wenn überhaupt, dann auch nur sehr, sehr wenige Viren überlebt. Aber sehr wahrscheinlich bei weitem nicht genug, als dass diese verarbeiteten Fische dann zu einer wichtigen Infektionsquelle geworden wären.
Chinesische Wissenschaftler sagen auch, es handle sich um einen anderen Typ des Coronavirus als jenes, welches ursprünglich im Land nachgewiesen wurde. Wie ist das einzuschätzen?
Ja, diese These die steht aktuell noch auf wackeligen Beinen, weil bis jetzt sind erst ganz wenige Virenproben dieses neuen Ansteckungsherdes genetisch analysiert worden. Das heißt, Forscher und Forscherinnen, die müssen uns zuerst deutlich mehr solcher Proben untersuchen können. Und dann kann man auch erst sehen, ob bei diesen jüngsten Ansteckungen Viren involviert sind, die eben schon seit Anfang der Pandemie in China zirkulieren, oder ob das Virus allenfalls aus Europa oder Amerika zurück nach China importiert wurde. Denn man muss wissen, Viren, auch das neue Coronavirus, die mutieren ständig. Das gehört zu ihrer Natur dazu. Und wenn nun das Virus über weite Teile des Globus gezogen ist und zurück ins Ursprungsland der Pandemie kommt, dann tragen diese Virenvarianten deutliche Abweichungen in ihrem Erbgut als die ursprünglichen chinesischen Varianten.
Und wenn sich das Virus so verändert, mutiert, heißt das allenfalls auch, dass sich die Krankheitssymptome verändern und die Entwicklung eines Impfstoffs noch schwieriger wird?
Also bis das Coronavirus sich tatsächlich deutlich anders verhält, also zum Beispiel ansteckender wird oder einen anderen Krankheitsverlauf auslöst, dafür braucht es schon substanzielle, wichtige Mutationen. Solche Befürchtungen, dass eben dies geschehen sein soll, die sind in den vergangenen Monaten schon mehrere Male aufgekommen, aber das hat sich bis jetzt nie bestätigt. Und darum heißt es auch jetzt, erst einmal ruhig Blut bewahren und abwarten, bis genauere Daten vorliegen.
Ruhig Blut bewahren, das ist zum Teil für Leute schwierig, die sich jetzt vielleicht auch bei uns vor einer neuen Welle, von einem neuen Ausbruch fürchten. Was bedeutet dieser neuerliche Corona-Ausbruch in China? Müssen wir eine zweite Welle fürchten?
Ja, das Risiko einer zweiten Welle ist natürlich da. Das gilt nicht allein für China, sondern für alle Länder, die das Virus mittlerweile erreicht hat. Nur nach allem, was wir bis heute Mittag wissen, gibt es keinen Grund, sich über ein nochmals neuartigeres Virus zu sorgen. Da gibt es bis jetzt schlicht noch zu wenige stichhaltige Daten dafür. Und selbst falls es diesmal anders sein sollte, so wachsam wie jetzt war die Welt wahrscheinlich noch nie für den Fall, dass eine neuartige Infektionskrankheit auftauchen könnte.
Danke für diese Einschätzungen, Katrin Capret aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. Die Schweizer Armee beendet ihren Corona-Assistenzeinsatz an den Landesgrenzen. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Michael Wettstein.
In Wallenstadt im Kanton St. Gallen hat das letzte Bataillon seine Fahne abgegeben, wie es in einer Mitteilung heißt. Am Mittwoch werden die Armeeangehörigen definitiv aus ihrem Einsatz entlassen. Rund 630 Personen unterstützten während der Corona-Krise die Zollverwaltungen an den jeweiligen Landesgrenzen. Dem Bundesamt für Gesundheit sind innerhalb eines Tages 14 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Gestern waren es 23 gewesen. Nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind laut offiziellen Angaben insgesamt 1677 Personen. Der Mangel an Lehrpersonen hat in der Deutschschweiz im letzten Jahr zugenommen. Zu diesem Schluss kommt der Berufsdachverband nach einer Mitgliederumfrage des Verbandes Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz. In erster Linie mangelt es demnach an Klassenlehrpersonen auf allen Stufen. Besonders dramatisch sei der Mangel zudem in der schulischen Heilpädagogik, im Fach Französisch und in der Logopädie. Laut Umfrage etwas weniger ausgeprägt ist der Mangel in Kindergärten und bis zur zweiten Klasse. Ferien auf einem Campingplatz, in einer Ferienwohnung oder in der Jugendherberge, das wurde letztes Jahr in der Schweiz etwas beliebter. Die sogenannte Parahotellerie legte im 2019 um 0,7% zu, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Beliebter geworden sind vor allem die Campingplätze. 3,8 Millionen Mal wurde in der Schweiz letztes Jahr auf einem Campingplatz übernachtet. Das sind 5% mehr als im Vorjahr 2018. Zwei Drittel der Gäste stammten aus der Schweiz. Mehr Menschen sind letztes Jahr in der Schweiz ertrunken, konkret 49 Menschen. Das sind mehr als das langjährige Mittel mit 45 Toten. Bis auf eine Person ertranken alle in offenen Gewässern. Das teilt die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG mit. Rund die Hälfte der Ertrunkenen waren Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Die weltweiten Reaktionen auf den gewaltsamen Tod von George Floyd verlangen ein entschiedeneres Handeln der UNO. Diese Meinung vertreten mehr als ein Dutzend hochrangige UNO-Vertreterinnen und Vertreter, die aus Afrika stammen. Die Vereinten Nationen müssten nun entschlossen handeln. Rassistische Taten lediglich zu verurteilen, reiche nicht aus, heißt es in einem offenen Brief. Dieser wurde unter anderem vom Chef der Weltgesundheitsbehörde und der Chefin des Welt-Anti-AIDS-Programmes unterzeichnet. Der UNO-Menschenrechtsrat will am Mittwoch eine Rassismusdebatte führen. In Mailand ist im Rahmen von Antirassismus-Protesten die Statue des italienischen Journalisten und Kriegsreporters Indro Montanelli beschmiert worden. In einer Videobotschaft bekannte sich eine linke Studentengruppe zur Tat. Sie fordert die Entfernung der Statue Montanellis. Er sei ein Kolonialist gewesen, der die Sklaverei zu einem wichtigen Teil seiner politischen Tätigkeit gemacht habe. Der Journalist hatte in den 1930er Jahren in Ostafrika ein minderjähriges Mädchen geheiratet. Noch im hohen Alter bestand er darauf, dass daran nichts auszusetzen sei, da es den örtlichen Gepflogenheiten entspreche. 16 Jahre Gefängnis wegen Spionage. Ein Gericht in Russland hat einen ehemaligen US-amerikanischen Soldaten verurteilt. Dem 50-Jährigen wurde vorgeworfen, auf einem USB-Stick geheime Daten erhalten zu haben. Der Mann selbst hatte stets erklärt, er sei unschuldig. Sein russischer Anwalt gab nach dem Urteil an, er werde Berufung einlegen. Er hoffe zudem, sein Mandant könnte schon bald gegen russische Gefangene in den USA ausgetauscht werden. Das Wetter: heute und morgen geht es im Norden mit vielen Wolken, zum Teil aber auch sonnigen Abschnitten weiter. Stellenweise fallen Regenschauer bei 18 bis 22 Grad. Im Süden scheint oft die Sonne bei 27 Grad, wobei einzelne Gewitter möglich sind.
Bei der SP Schweiz lichtet sich das Kandidatenfeld fürs Präsidium. Matthias Renard kandidiert lieber für die Regierung in seinem Heimatkanton Wallis und auch seine Co-Kandidatin Priska Seiler-Graf zieht sich zurück. Damit dürfte der Weg frei sein für das verbleibende Team, für die Nationalrätin Mathea Meyer und ihren Parlamentskollegen Cedric Wermuth. Ruth Wittwer berichtet.
Nun haben die Favoriten für die Nachfolge von SP-Präsident Christian Löwra ziemlich freie Bahn. Mathea Meyer und Cedric Wermuth sind jetzt die zwei einzigen ernstzunehmenden Kandidaten fürs SP-Präsidium. Gratulieren dürfe man ihnen aber noch nicht, betont Cedric Wermuth.
Nein, das darf man selbstverständlich nicht. Wir hoffen, wir können Matthias Reiner dann bald zur Wahl in den Walliser Staatsrat gratulieren. Aber für die Partei ist die Ausgangslage nach wie vor offen.
Neben Wermuth Meyer kandidiert auch Martin Schwab aus Nidau, jedoch mit geringen Wahlchancen. Matthias Renard hat sich nun definitiv entschieden, in seinem Heimatkanton für die Walliser Regierung anzutreten. Sein Herz und sein Mut seien im Wallis, begründete Renard seinen Rückzug. Zwar überlegte sich seine Mitkandidatin Priska Seiler-Graf noch, mit der Solothurner Nationalrätin Franziska Roth als Partnerin im Rennen zu bleiben. Aber heute gab Seiler-Graf bekannt, dass sie ihre Kandidatur auch aufgibt.
Ich kann Matthias Renner nicht einfach durch irgendjemand Neuen ersetzen. Das wäre damit ein vollkommener Neuanfang und das wollte ich nicht. So macht es für mich keinen Sinn mehr.
Ja, sie sei enttäuscht, sagte Seiler-Graf weiter. Sie und Kollege Renard wären ein gutes Team gewesen. Deshalb wollte sie schließlich auch nicht mit der Solothurner Nationalrätin Franziska Roth weitermachen. Roth sagte auf Anfrage, sie sei überhaupt nicht enttäuscht. Sie habe viel mit Priska Seiler-Graf gesprochen und stehe hinter dieser Entscheidung. Allein antreten ist aber für sie keine Option.
Nein, ich trete nicht alleine an. Hätte ich das so in Betracht gezogen, dann wäre ich schon zu Beginn ins Rennen gestiegen. Ich habe mir die Option mit Priska offen gelassen. Ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen mit dir, Priska, falls das eine Option ist. Aber ich denke, so wie es jetzt ist, ist es wirklich richtig.
Trotzdem ist es aber immer noch möglich, dass die zwei Favoriten Wermuth Meyer weitere Konkurrenz erhalten. Ab dem 10. August ist das Bewerbungsfenster nochmals offen. Bis zum 2. September können sich neue Interessenten und Interessentinnen bei der SP melden. Definitiv gewählt wird das neue Präsidium am SP-Parteitag am 17. und 18. Oktober.
Es ist 12:45, Rendezvous, so geht es bei uns weiter. Endlich wieder im Ausland einkaufen.
Wir planen schon lange da drauf, oder?
Seit Mitternacht sind die Grenzen offen und das führt bereits da und dort zu Stau. Die Aufsichtsbehörde Postcom hat eine neue Chefin und die greift durch. Zum Beispiel bei Hauslieferdiensten für Lebensmittel. Mehr dazu später. Und kurz vor eins.
COVID-19 is like the last nail in the coffin of globalization.
COVID-19 ist der letzte Nagel im Sarg der Globalisierung, sagt Carmen Reinhardt, die neue Chefökonomin der Weltbank. Warum die US-Amerikanerin in diesem Umfeld zur Hochform aufläuft. Seit Mitternacht sind die Grenzen zu unseren Nachbarländern wieder offen. Das heißt, keine Kontrollen mehr, keine Rechtfertigungen, weshalb man aus- oder einreisen will. Und auch das Einkaufen im Ausland wird nicht mehr bestraft. Christine Wanner.
An der Grenze zu Frankreich und Deutschland haben sich heute Vormittag Vertretungen der Behörden aller drei Länder zu einem symbolischen Akt getroffen, auf der Dreiländerbrücke. Die Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann unterstrich dabei:
Die einschneidende Erfahrung der Pandemie und die Grenzschließung haben uns in Erinnerung gerufen, wie wichtig für uns hier in der Region die offenen Grenzen sind.
Mit den offenen Grenzen ist auch das Einkaufen im nahen Ausland wieder möglich. Höchste Zeit, sagten sich gerade Menschen in den Grenzkantonen, wie hier an der Grenze von Kreuzlingen, Kanton Thurgau und Konstanz, Deutschland.
Wir planen schon lange da drauf, oder?
Ja, einfach das Feeling, um wieder über Grenzen zu dürfen und Freiheit.
Ist einfach schön, so schön hier.
Der Preisunterschied ist einfach extrem markant. Da kann man natürlich sich in Deutschland relativ günstig eindecken.
Wer nach dem Einkauf in Deutschland die Mehrwertsteuer zurückfordern wollte, musste sich mancherorts in einer Warteschlange gedulden, wie verschiedene Medien online berichteten. Geduld brauchten demnach auch jene, die sich eine Online-Bestellung an eine deutsche Paketlieferadresse geschickt hatten und nun die Bestellungen abholen wollten. An den Grenzübergängen zu Österreich und Deutschland sind die Reisebestimmungen vor einem Monat gelockert und die Kontrollen reduziert worden. Italien hatte seine Grenzen Anfang Monat bereits geöffnet, was im Bundesrat für leichte Irritation gesorgt hatte. Restriktionen gelten nur noch für Menschen aus sogenannten Drittstaaten, aus jenen Ländern also, die nicht zur EU oder EFTA gehören.
Ja, und unter anderem die Öffnung der Grenzen diskutieren wir auch um eins im Tagesgespräch mit der zuständigen Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Es kriselt in der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. Deren Präsident Gottfried Locher ist vergangenen Monat zurückgetreten. Ihm wurden Grenzverletzungen gegenüber einer Mitarbeiterin vorgeworfen. Seither wird in der Öffentlichkeit spekuliert, was genau passiert ist. Heute trifft sich erstmals die Synode der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. Man ist gespannt, wie sie mit der Affäre umgeht. Ja, Nicole Freudiger, wegen Corona findet diese Synode im Berner Kursaal statt. Es ist anzunehmen, dass es unter den Teilnehmenden vor allem ein Thema gibt, die Umstände, die zu Gottfried Lochers Rücktritt führten.
Ja, so ist es. Der Präsident der Synode sprach im Eingangsvotum von einer Krisensynode, von der heftigen Kritik, die die EKS in den letzten Wochen einstecken musste. Und dann strichen die Synodale, das sind die Kirchenparlamentarierinnen und Parlamentarier, sozusagen als erste Amtshandlung gleich drei Punkte von der Traktantenliste. Dabei geht es um künftige Handlungsfelder, um eine digitale Kommunikationsplattform und um die Rechnung. Dass sie diese Punkte gestrichen haben, werde ich als Misstrauensvotum an den Rat.
Gottfried Locher werden Grenzverletzungen vorgeworfen. Wurde an der Synode klar, worum es da geht?
Bis jetzt noch nicht, aber es wurde sehr viel darüber gesprochen, welche Informationen überhaupt rausgegeben werden dürfen. Konkret ging es um einen Bericht der Geschäftsprüfungskommission. Sie hat den Rücktritt von Gottfried Locher und jenen von Kirchenrätin Sabine Brändlin untersucht. die ja das Ganze ausgelöst hat. Die Geschäftsprüfungskommission wollte diesen Bericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutieren und die Kirchenparlamentarierinnen und Parlamentarier sollten den Bericht nur erhalten, wenn sie unterschreiben, dass sie ihn nicht weitergeben und geheim halten.
Und ist die Geschäftsprüfungskommission damit durchgekommen?
Nein, es hätte eine Zweidrittelsmehrheit gebraucht und sie wurde um 5 Stimmen nicht erreicht. Was das genau heißt, wird im Moment gerade diskutiert, ob die Medien den Bericht erhalten oder ob wir einfach bei den Fragen dabei sein dürfen. Zuvor hatte aber schon Vizepräsidentin Esther Geier versprochen, dass der Rat heute Antworten liefern werde und seine Wahrheit erzählen werde. Im Moment bleibt es also bei den Informationen, die man im Vorfeld, vor allem aus den Medien, erfahren hat. Eine ehemalige Mitarbeiterin wirft Gottfried Locher Grenzverletzungen vor. Die Chancen stehen im Moment aber gut, dass wir heute Nachmittag mehr erfahren.
Man hört es heraus, es geht auch um Transparenz. Dem Kirchenrat wird ja vorgeworfen, nicht transparent informiert zu haben. Wie will die Synode die Affäre aufarbeiten?
Ja, die vorher erwähnte Geschäftsprüfungskommission hat, wie gesagt, schon hingeschaut. Außerdem hat das Büro der Synode den Antrag gestellt, eine unabhängige Kommission einzusetzen, die das Ganze untersuchen soll. Ob das dann reicht, ob es dann auch noch den Antrag geben wird, den gesamten Rat abzuwählen, das ist bis jetzt noch nicht klar.
Die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz gibt es in ihrer neuen Organisation erst seit Anfang dieses Jahres. Da ist das natürlich mehr als unschön, wenn man primär mit Streitigkeiten in den eigenen Reihen beschäftigt ist. Wie sehr schadet das alles der Kirche?
Das schadet der Kirche sehr. Die EKS ist ja die Nachfolgeorganisation des Kirchenbundes. Sie wurde unter anderem ins Leben gerufen, damit die Reformierten mit einer Stimme sprechen und besser gehört werden. Gerade jetzt in einer Zeit, in der die gesellschaftliche Relevanz der Kirchen ja abnimmt. Und statt dass die Reformierten jetzt zu gesellschaftlich relevanten Fragen gehört werden, sind sie in den Medien mit Streit und mit dem Vorwurf, ausgerechnet beim heiklen Thema Grenzverletzung im kirchlichen Umfeld nicht transparent zu kommunizieren. Da ist der Schaden also definitiv angerichtet.
Gottfried Locher hat sich in seiner Kirche für zentralere Strukturen und eine aktivere Öffentlichkeitsarbeit stark gemacht. Wird man jetzt nach seinem Rücktritt davon wieder abrücken?
Ja, es gibt in der EKS ja 2 Strömungen. Diejenigen Landeskirchen, die eine starke Führung, einen starken Rat und Präsidenten wünschen. Andere finden das unreformiert und sie haben natürlich jetzt Aufwind erhalten mit dem Skandal um Gottfried Locher. Da es sich bei der EKS um eine neue Organisation handelt, gibt es auch noch viel zu definieren, zum Beispiel die Handlungsfelder, die ich anfangs erwähnt habe. Hier wird es weitere Diskussionen geben, aber die Verfassung der neuen EKS steht. Zurück zum losen Kirchenbund wird es also sicher nicht gehen.
Nicole Freudiger, direkt von der Synode der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. Besten Dank. Lieferdienste für Lebensmittel oder fertig zubereitete Menüs haben seit der Corona-Krise Hochkonjunktur. Immer mehr von ihnen bringen das Essen per Velo oder Auto direkt an die Haustür ihrer Kundschaft. Jetzt will die Aufsichtsbehörde der Postdienstleistungen des Bundes, die Postcom, diese Anbieter verpflichten, sich von ihr überwachen zu lassen und droht mit Sanktionen, sollten sich die Lieferdienste weigern. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Sie gehören seit einigen Wochen zum Alltag in Schweizer Städten und Dörfern. Lieferdienste, die Essen nach Hause bringen. In Zeiten von geschlossenen Restaurants haben sie einen wahren Boom erlebt und ihre Auftragszahlen vervielfacht. Als Marktleader etablieren können hat sich dabei Eat.ch, einst ein Schweizer Start-up, seit einigen Tagen nun Teil der holländischen Firma Takeaway.com, die auf der ganzen Welt mit 155.000 Restaurants zusammenarbeitet. Daneben gibt es eine ganze Reihe von kleineren Anbietern, die Lebensmittel oder fertige Mahlzeiten abholen und den Kundinnen und Kunden nach Hause bringen. Die Postcom, die Kommission, die im Auftrag des Bundes den Postmarkt in der Schweiz überwacht, ist nun der Ansicht, dass solche Angebote auch als Postdienstleistungen zu qualifizieren sind und damit dem Postgesetz unterstehen. Die neue Präsidentin der Postcom, die ehemalige SP-Ständerätin Geraldine Savary, macht klar, Lieferdienste, die Nahrungsmittel von mehreren Anbietern professionell nach Hause bringen, müssten sich bei der Postcom registrieren.
Ça, c'est une obligation. Voilà, on considère que c'est du marché postal comme n'importe quelle marchandise qui est transportée. Et ces entreprises, elles doivent s'enregistrer.
Nicht registrieren muss sich hingegen ein Restaurant, das seine eigenen Angebote nach Hause liefert. Es geht also um Anbieter, die nicht selber kochen, sondern Essen für andere ausliefern. Solche Essenslieferungen seien postalische Leistungen wie alle anderen auch, findet die Postcom, und deshalb sei eine Registrierung Pflicht. Das bedeutet, die Lieferdienste für Nahrungsmittel müssen eine Gebühr bezahlen und sich von der Postcom überwachen lassen. Diese darf zum Beispiel abklären, ob die branchenüblichen Arbeitsbedingungen eingehalten werden, Vorschriften über Mindestlöhne zum Beispiel. Das sei letztlich auch eine Frage der gleichlangen Spieße im Wettbewerb, betont die Postcom-Präsidentin.
C'est aussi les conditions d'une bonne concurrence. Pour que la concurrence fonctionne, il faut que les règles soient respectées.
Einzelne Anbieter hätten sich bereits freiwillig registriert, berichtet Savary. Mit anderen sei man im Gespräch, sagt die Postcom-Präsidentin diplomatisch. Es könne vorkommen, dass es Firmen vergessen hätten, sich zu registrieren oder nichts von der Registrierungspflicht wüssten. Diese würden von der Kommission angeschrieben. Um welche Firmen es sich handelt, will Savary nicht verraten. Sie macht aber klar, dass gegen Lieferdienste vorgegangen werde, die sich gegen eine Unterstellung unter das Postgesetz wehrten.
Des sanctions peuvent tout à fait être adressées à ces entreprises.
Wer sich nicht bei der Postcom registriere, warnt die Präsidentin, könne mit Sanktionen belegt werden. Das kann für fehlbare Anbieter ins Geld gehen. Das Postgesetz sieht vor, dass bis zu 10% des Umsatzes als Strafe bezahlt werden muss, wenn ein Anbieter gegen Bestimmungen des Gesetzes oder eine rechtskräftige Verfügung der Postcom verstößt.
Rendezvous 1:04. Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind wegen der Corona-Pandemie so düster wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Besonders pessimistisch ist die Weltbank, die als größte Entwicklungsbank der Welt Kredite an arme Länder vergibt. Heute erhält die Weltbank eine neue Chefökonomin. Die US-Amerikanerin Carmen Reinhart ist die meistzitierte Ökonomin der Welt und hat als Krisen- und Schuldenexpertin das perfekte Profil für die Aufgaben, die vor ihr liegen. Der Bericht von Maren Peters.
Wie die Weltbank, so hat auch Carmen Reinhart eine gewisse Neigung zu düsteren Prognosen. «Ich will nicht melodramatisch wirken», sagte die 64-Jährige kürzlich in einem Video-Interview mit dem Wirtschaftsdienst Bloomberg TV.
«Without being melodramatic, I said, you know, COVID-19 is like the last nail in the coffin of globalization.»
Aber diese Covid-19-Pandemie dürfte der letzte Nagel im Sarg der Globalisierung sein. Die frühere Harvard-Professorin hat Talent darin, aus trockener Forschung knackige Schlagzeilen zu machen. Berühmt wurde die gebürtige Kubanerin 2009, also kurz nach der letzten Finanzkrise, mit einer Fleißarbeit über die Finanzkrisen der letzten 800 Jahre. Der Titel: Dieses Mal ist alles anders. Auch das Timing war perfekt. Das Buch, gemeinsam verfasst mit US-Ökonom Kenneth Rogoff, wurde ein Weltbestseller. Eine These des Forscherteams erregte besondere Aufmerksamkeit. Nach dieser These schrumpft das Wirtschaftswachstum von Ländern dramatisch, sobald die öffentliche Verschuldung 90% der Wirtschaftsleistung übersteigt. Den Verfechtern harter Sparkurse lieferten die Forscher damit die Munition. Peinlich nur, dass ein amerikanischer Student wenige Jahre später einen Rechenfehler in der oft zitierten Studie entdeckte. Der enge Zusammenhang zwischen hohen Schulden und Wachstumsschwäche war nicht mehr haltbar. Carmen Reinhart wird nicht gern darauf angesprochen und verteidigte die kritische Schuldengrenze von 90% auch noch vor 3 Jahren bei einem Gespräch am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.
By the time you get to above 90%, the growth slowdown is significant.
Carmen Reinhart wird als Chefökonomin der Weltbank noch viel Gelegenheit haben, den Konnex zwischen Schulden und Wachstum genauer zu erforschen. Ihre neue Arbeitgeberin erwartet, dass die globale Wirtschaftsleistung wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr um mehr als 5% zurückgeht. Ein Grund dafür sei der schrumpfende Welthandel, sagt Reinhart. Viele Länder konzentrierten sich als Folge der Corona-Pandemie wieder mehr auf sich selbst.
We are going to see much more inward tendencies, and that will be a factor that I think.
Der Rückgang im Welthandel dürfte das globale Wachstum bremsen, erwartet die US-Ökonomen, und das könnte dann das Ende der Globalisierung einläuten. Einen so starken Einbruch beim Handel in nur einem Jahr, das habe es zuletzt in der großen Depression gegeben, also in den 30er Jahren, sagt Krisenexpertin Reinhart.
the last time, and this is in the book, this time is different, the last time we had anything like that, you have to go back precisely.
Die frühere Direktorin im Internationalen Währungsfonds zitiert dabei in aller Bescheidenheit aus ihrem eigenen Buch. Dieses Mal ist alles anders. Carmen Reinhardt ist in ihrem Element.
Maren Peters hat berichtet. Ja, und gleich haben wir im Rendezvous Bundesrätin Karin Keller-Sutter zu Gast. Mit ihr sprechen wir über die Öffnung der Grenzen und über Demonstrationen in Zeiten von Corona. Im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4 nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Michael Wettstein.
Seit Mitternacht sind die Schweizer Grenzen wieder offen. Das heißt, dass wieder die volle Personenfreizügigkeit gilt gegenüber den EU- und EFTA-Staaten sowie gegenüber Großbritannien. Der Bundesrat rät weiterhin auf nicht dringliche Auslandreisen zu verzichten. Die Armee beendet ihren Corona-Assistenzdienst an den Landesgrenzen. In Wallenstadt im Kanton St. Gallen hat das letzte Bataillon seine Fahne abgegeben, wie es in einer Mitteilung heißt. Die beiden Nationalräte Matthias Reinach und Priska Seiler-Graf ziehen ihre Doppelkandidatur für das SP-Präsidium zurück. Dies, weil Reinach für die Walliser Kantonsregierung kandidiert.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.